Wie gesagt, das Thema hat mich während dem Gebet bin ich irgendwie auf das Thema gekommen, weil mich eine Sache beschäftigt hat. Ich habe mit zwei Jungs gesprochen. Das war so eine ungeplante oder überraschende Gelegenheit zu sprechen. Wir haben so über den Glauben gesprochen. Die haben mich so ein bisschen gefragt, weil sie wussten, dass ich auch früher ungläubig war und wie das so war. Und zu meiner Überraschung haben diese Jungs eigentlich den Glauben, also sie kommen aus der Gemeinde, und diese Jungs haben eigentlich überhaupt gar nicht so negativ vom Glauben gesprochen, sondern sie haben eher so, wir sehen das ein, dass es richtig ist, aber so jetzt momentan, wir wollen das, wenn wir glauben, dann einmal richtig und so jetzt wollen wir gar, oder jetzt können wir gerade nicht oder wollen wir nicht, weiß ich nicht. So war das für mich die Botschaft. Und ich wollte euch mal fragen in die Runde, wer von euch hat gläubige Eltern und ist in der Gemeinde aufgewachsen? Also wer kennt von Kindheit auf die Gemeinde? Ja, ich dachte mir, dass das Bild so sein wird. Also ich gehöre dazu. Und ich habe so nachgedacht, wir haben seit der Kinderstunde, seit ihr klein wart, hören wir, dass die Welt böse ist. Ja, dass es Jesus gibt, der die Welt gekommen ist, die Welt von Sünde zu erretten, und dass die Welt eigentlich böse ist. Wir hören später, ihr als Jugendliche habt auch gerade gehört, wir sollen uns Gott ganz hingeben, ganz weihen. Aber die Motivation geht so schnell aus. Kennt ihr das? Und ich habe mich zurückerinnert, als ich Jugendlicher war. Das ist nicht ein halbes Jahrhundert her, aber das sind schon 20 Jahre ungefähr her. Ja? Und ich habe manchmal so auf meine Klassenkameraden geschaut, ich habe auf Menschen aus der Welt geschaut, und meine Eltern und die Gemeinde hat mich vor ihnen gewarnt. Sie haben gesagt, geh nicht den Weg, ja, das führt ins Verderben. Aber ich habe diese Menschen angeschaut und ich habe da nichts gesehen, was so verderblich ist. Sie haben das gemacht, was sie Lust hatten. Auf das hatte ich auch meistens Lust. Ja, das war meistens das, worauf ich auch Lust hatte. Aber ich sah nicht, dass in ihrem Leben irgendwas so, dass sie völlig zerstörtes Leben hatten oder irgendwelche Anzeichen da waren, dass sie ein völlig kaputtes Leben hatten. Sie taten Dinge, sie lebten Dinge aus, aber ich sah nicht wirklich, dass es ihnen auf irgendeine Art schadete. Das war so mein Eindruck damals. Und ich fragte mich als Jugendlicher oft, warum muss ich denn eigentlich so vielen Dingen entsagen? Mein Verlangen war, gewisse Dinge zu tun, aber ich durfte sie nicht. Oder ich sollte sie nicht tun. Ich denke jetzt zurück, ich war wirklich so zwischen zwei Stühlen. Ich habe wirklich von Herzen an das geglaubt, was mir seit klein auf gesagt wurde, dass es gut ist, Gott nachzufolgen, dass es gut ist, was die Gemeinde gesagt hat. Ich stand voll dahinter. Aber was die Welt angeboten hatte. Irgendwie stand ich so dazwischen. Und ich hatte auch immer wieder Höhepunkte, wo irgendwelche Veranstaltungen, sowas wie ihr heute erlebt, gab es zu unseren Zeiten auch nicht. Wir hatten, da waren so die Anfänge von Jugendtreffs, hat man es damals genannt. Das waren auch so Veranstaltungen. Aber wo ich so neugeistlich motiviert wurde, ja, es ist doch das Leben mit Gott wieder so zu ergreifen. Aber das hielt vielleicht eine Woche oder zwei und irgendwie verfiel das alles wieder. Und komischerweise, diese Vorsätze, sie waren so schwer, aber das Angebot der Welt, das kam so von selbst. Da musste ich mich nicht anstrengen. Ich musste irgendwie gar nichts tun, damit, wie soll ich sagen, ich musste nicht tun, musste mich nicht anstrengen, das zu tun, was die Welt tat. Ja. Heute Damals waren das PC-Spielen, heute ist es mehr die Konsole vielleicht oder auch PC-Spielen. Das viele Nutzen des Smartphones, diese Dinge, das könnt ihr wahrscheinlich auch selbst bejahen, dass es irgendwie von selber geht. Da musst du dich nicht anstrengen. Das kommt so von sich aus. Aber ja, die Bibelstunden, die Gottesdienste, das ist manchmal schon eine Anstrengung. Und ich habe mich gefragt, als ich so auch über die Jungs nachgedacht hatte, was ist meine Wahrnehmung über das Angebot Gottes, das, was euch die Gemeinde oder das, was euch die Jugendleiter so ans Herz legen, was ist die Wahrnehmung des Angebots Gottes und was ist die Wahrnehmung der Welt? Und ich habe das für mich so übersetzt, ich hoffe, dass es nicht eure Wahrnehmung ist, aber ich hatte damals eine verkehrte Wahrnehmung. Ich habe das versucht, in ein aktuelles Beispiel irgendwie zu verpacken. Womit könnte man sich das vorstellen? Stellt euch vor, das Angebot Gottes und das Angebot der Welt ist ein Mobiltelefon. Und während die Welt, ja, die Mobiltelefone in irgendwelchen großen Märkten, Mediamarkt oder in irgendeinem Shopping Mall, die neuesten Handys, das ist jetzt irgendein Handy, habe ich rausgepickt, das neueste Smartphone präsentiert. Diese Smartphones, das wisst ihr alle besser als ich, sie haben die neueste Technologie. Jeder kommuniziert heute über WhatsApp oder andere Messenger. Alle haben es und alle wollen es. Das ist das, was die Welt anbietet. Und ich habe so nachgedacht, welche Wahrnehmung hatte ich von Gott? Und mir kam das so, als ob das Angebot von irgendeinem Straßenhändler ist, der irgendwelche veraltete Ware anbietet, der alte Tastenhandys anbietet und sagt, da sind keine Viren drauf. Wenn du das benutzt, da wirst du keinen Schmuddel aus dem Internet anschauen. Nimm das Tastenhandy. Deine Eltern sagen, nimm das Tastenhandy, das ist gut für dich. Da wirst du nichts Verdorbenes drauf anschauen. Smartphones. Und du hast dein Tastenhandy irgendwie in der Tasche und du nimmst es gar nicht mit, weil das ist eh peinlich. Wenn du damit gesehen wirst, du hast lieber eine Ausrede, ja, ich habe noch keins oder ich habe es vergessen. Und das ist so, ist es wirklich das Bild hinten? Ist es wirklich manchmal dieses verstaubte Denken, das ist doch alles veraltet? Das ist alles so, ja, so Welt. Das ist irgendwie so eine andere Welt. Und wir haben heute gedacht, das war das Bild des verlorenen Sohnes. Der dachte, jetzt Schluss mit diesen Tastenhandys. Ich will endlich ein Smartphone haben. Ich gehe jetzt in die Welt und das ist mir egal. Und ich hoffe, dass das nicht das Bild ist, das ihr wirklich von Gott habt. Ich hoffe, dass ihr oder dass wirklich die Mehrzahl von euch dieses erkannt haben. Ich musste es durch Schweinefraß essen, wie der verlorene Sohn, bis ich erkannte, dass es beim Vater eigentlich, da ist das Leben. Ich hoffe, dass ihr gehen müsst, weil die Entscheidung für das Smartphone führt zum Schweinefraß. Ja, auch fand ich wirklich ein schönes Bild von diesem Adler, der sich in diese Beute festgesaugt hat. Das kommt erst beim Absturz. Beim Absturz kommt dieses tatsächliche Bild des Angebotes Gottes. Aber ich hoffe, dass das in eurem Denken nichts aus meiner Erinnerung herausgeholt. Ich hoffe, dass euer Denken zu Gott bekehrt habt, dass ihr sagt, das, was die Welt bietet, das will ich nicht. Ich will ein Leben mit Gott. Und doch denke ich, spreche Raum, dass es vorkommt, dass ihr erlebt habt, diese Freude. Aber wir haben einen Alltag, wir haben Schule, Ihr seid die meisten wahrscheinlich noch Schüler, manche sind Studenten. Ich habe eine Arbeit und diese morgens zu spät raus, abends zu müde. Die Punkte, die wir heute gehört haben, all das, was wir geistliches Leben brauchen, dass wir ohne das Bibelstudium, ohne die Gemeinschaft, dass wir nicht weiterkommen, das wissen wir alles. Aber irgendwie geht so das Feuer mit der Zeit aus, irgendwann wird man müde, irgendwann mal wird es vielleicht alles Routine, wo du am Anfang so begeistert warst. Ja, ich erinnere mich an die Zeit vor 2 Jahren, ja, als ich von euch manche hier bekehrt haben, diese nicht aufhören zu singen. Und wie ist es heute? Ist es nicht manchmal so träge, dass ich mich manchmal so richtig rausreißen muss? Und ich habe euch dafür ein zweites Bild. Da müsst ihr euch ein bisschen eure Fantasie gebrauchen. Stellt euch vor, ihr seid im Urlaub. Ich denke, das ist Frankreich, Südfrankreich, sage ich mal. Und ihr setzt euch hier in das Café und ihr beobachtet so ein Ehepaar. Also ich habe mir das hier rausgesucht. Das ist das Ehepaar da hinten. Das sieht man wahrscheinlich schlecht. Und das ist ein Ehepaar mittleren Alters. Sie haben was bestellt. Die Frau hat sich ein Cappuccino bestellt. Der Mann irgendein Kaltgetränk. Und sie sitzen da, sie haben bestellt, sie haben ab und zu ein paar Worte miteinander gewechselt. Und sie sitzen da, diese Frau rührt in ihrem Cappuccino, obwohl der Schaum schon lang sich aufgelöst hat. Der Mann starrt Löcher in die Luft. Diese Menschen scheinen keinen Streit zu haben. Jeder hat einen Ehering an der Hand. Aber irgendwie scheinen sie ein Problem zu haben. Was denkt ihr, was könnten die zwei für ein Problem haben? Haben sie überhaupt ein Problem? Fehlende Kommunikation. Ja, das stimmt, sie haben vielleicht ein paar Sachen miteinander gesprochen, aber was ist so der Kern, wenn man ein bisschen tiefer geht? Was könnte bei ihnen passiert sein? Oder welche Diagnose würdet ihr für ihre Beziehung stellen? Nochmal? Sie halten den anderen für selbstverständlich? Ja, sie haben sich an ihn gewöhnt. Das ist etwas wie mein Nachbar, oder? Das gehört einfach dazu, ja? Krass ausgedrückt. Die Diagnose ist, sie haben sich auseinandergelebt. Ja, das ist ein Paar, das existiert, das auf dem Papier existiert. Jeder hat zu Hause seine Pflicht. Der Mann, der hat einen guten Job, der bringt Geld nach Hause. Sie haben ein gemeinsames Konto. Die Frau darf shoppen gehen, so wie sie will. Ja. Jeder hat seine Hobbys. Jeder geht so abends irgendwelchen Dingen nach. Sie machen noch gemeinsam Urlaub, aber da ist dieses Leidenschaftliche, das sie mal hatten, sie waren irgendwann mal ein junges Paar, weg. Das ist der Routine gewichen und irgendwann mal der Gleichgültigkeit gewichen. Sie haben sich auseinandergelebt. Und die Bibel schildert uns einen ähnlichen Fall. Die Bibel, wer schlagt mit mir die Offenbarung auf? Offenbarung Kapitel 2. Hier wird, ich denke, das ist ein Ältester. Hier wird einem Ältesten ein Brief oder eine Botschaft geschrieben. Und das ist das Kapitel 2 aus Offenbarung. Wir lesen mal die Verse 1 bis 3. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Und wenn wir hier Stopp machen, dann haben wir eigentlich ein gutes Zeugnis. Also dieser Hirte, er gibt richtig Gas, er setzt sich wirklich ein, er bekämpft das Böse, er entlarvt sogar falsche Apostel. Er hat ein gutes Zeugnis bekommen, wenn wir das aufzählen. Doch es geht weiter. Am nächsten Vers heißt es, nach dieser Aufzählung all der guten Sachen, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also Jesus, der Adressat dieser Botschaft ist, er sagt ihm nicht, ich finde es irgendwie schade, dass deine erste Liebe weg ist. Er sagt auch nicht, Mensch, war das schön, als du deine erste Liebe noch hattest. Sondern er sagt, ich habe gegen dich. Also da ist kein Spielraum für irgendwie zu sagen, naja, ist halt so, ja, so mit der Zeit kommt vor. Ja? Sondern ich habe gegen dich. Und wenn wir weiterlesen, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße, tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und wenn wir so die Schlagworte aus diesem fünften Vers herauslesen, bedenke, also jetzt mach mal einen Cut, denk zurück, wovon du abgefallen bist. Also das ist nicht so, ja, du bist irgendwie, wenn du über irgendeinen Steg gehst, ja, du bist noch irgendwie drauf. Nee, du bist schon runtergefallen. Du bist abgefallen. Tue Buße und tue die ersten Werke. Und wie auch bei diesem Ehepaar, das wir so angeschaut haben, sind nach außen von der Hülle her, sind da bestimmte Dinge, die gut sind. Ja, dieses Ehepaar, es trägt noch die Eheringe, es bekennt sich, sie sind ein Ehepaar. Dieser Älteste, er ist noch in seinem Amt, er ist Ältester. Dieses Ehepaar fährt zusammen in Urlaub, sie sorgen füreinander. Dieser Älteste, er bemüht sich, er wird gelobt und es wird wirklich erwähnt, dass er für sein Ausharren bekannt ist. Also er gibt nicht so schnell auf. Er entlarvt falsche Apostel und er hat Schweres für Jesus ertragen. Aber unterm Strich, wenn wir die Bilanz ziehen, Strich drunter, dann heißt es, reicht nicht. Und Jesus sagt, tue Buße wie ein Sünder, sagt er zu einem, der vermutlich die Gemeinde in Ephesus geleitet hat, so wie wir das an diesem Wort lesen. Reflektiere, halte an und denk nach, wovon du abgefallen bist. Also es gab was in deinem Leben, das hat mir gefallen, aber davon bist du abgefallen. Und was wollte Jesus im Endeffekt von diesem Vorsteher? Hat Jesus gesagt, das, was du, die guten Werke, mach nicht mehr? Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat diese guten Werke überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber Jesus wollte von diesem Mann, er wollte von ihm etwas. Was wollte Jesus von ihm? Ganz konkret in Vers 5. Die erste Liebe, jein. Was soll er tun? Die ersten Werke. Er sagte, ich will deine ersten Werke wieder. Und wenn ich die ersten Werke will, dann muss ich an den Ursprung gehen. Dann muss, wenn wir diesem Paar hier in dem französischen Café sagen, Diagnose reicht nicht, tut die ersten Werke, dann müssen sie wieder dort zurückgehen, wo sie das getan haben, wo das einfach so aus ihnen herauskam. Das haben sie bestimmt nicht gelernt, diesen ersten Werke. Das kam aus ihnen heraus. Und ich möchte, wir möchten heute ein bisschen auf diesen ersten Werken stehen bleiben. Ich möchte es nicht in eine negative, in eine bedrückende Botschaft bringen, sondern in eine erfreuliche. Wir möchten heute nämlich in die Welt der Verliebten, der frisch Verliebten eintauchen. Was machen denn diese Menschen, ohne dass sie das geübt haben, ohne dass sie das gelernt haben, so aus dem Effekt heraus? Wir wollen heute lernen, wir wollen heute positiv lernen, was machen so frisch Verliebte. Ich weiß nicht, wie viel ihr kennt, aber da schauen wir ein bisschen rein. Vielleicht erzähle ich, oder nicht vielleicht, sondern ich erzähle ein bisschen auch was von mir aus dieser Zeit. Und ich kann meiner Frau schon sagen, ich erzähle nichts Peinliches. Also. Und bevor wir in die Welt der Verliebten eintauchen, eine Sache vorweg. Ist Verliebtsein immer etwas Schönes? Ist Verliebtsein immer ein Hochgefühl? So. Jetzt so ein bisschen nicht auf einen Punkt bezogen, sondern auf längere Sicht. Ist Verliebtsein immer etwas Schönes? Verliebtsein braucht eine Bedingung. Die haben wir heute Morgen auch gehört. Sehr richtig, hat mein Lehrer früh gesagt. Die Liebe muss erwidert sein. Wenn ich nur verliebt bin, aber das Mädchen überhaupt keine Regung zeigt, das ist ein Schmachten, das ist nicht Schönes, das ist Kummer. Ja? Und in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19 steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir haben heute früh gehört, da gab es uns noch gar nicht. Da hat Jesus uns schon geliebt. Da hat er, seither eifert er um uns. Er eifert um uns, um unsere Liebe, damit wir sie erwidern. Und das ist etwas, was ich vorweg, bevor wir starten, wirklich klar machen müssen. Wir, wenn wir die Liebe Gottes erwidern, brauchen wir nicht fürchten, dass sie uns nicht erwidert wird. Ja, wir haben eine Sicherheit, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn wir dieses Liebesangebot Gottes annehmen, dass es für immer erwidert wird. Ja, das ist etwas Schönes, das ist etwas Motivierendes und das ist ein Meilenstein, den steche ich jetzt wie so eine Fahne ein, das ist gesetzt. Gott liebt dich immer und Gott wird nie aufhören, dich zu lieben, haben wir heute früh gehört. So, jetzt gehen wir zu diesen frisch Verliebten. Was könnte dieses Bild? Was? Wir möchten Eigenschaften von frisch Verliebten heute so anschauen, was sie so tun. Was könnte dieses Bild, welche Eigenschaft beschreiben? Sie sind nicht immer eindeutig, aber einfach eure Ideen. Was tun sie so ganz? Na und. Sie suchen Nähe zueinander. Das ist irgendwie etwas, das sie so automatisch tun. Da können sie nichts dazu. Das tun sie einfach. Und wenn ich zurückdenke an mich als so frisch Verliebten, muss ich sagen, dass frisch Verliebte manchmal schlechte Freunde sind, sage ich mal. Sie sind. Wenn sie in dieser Zeit sind, dann finden sie immer Ausreden, dass sie ihre gewohnten Klicken, ihre gewohnten Hobbys, ihre gewohnten Freunde so mit wunderschönen Ausreden beglücken. Oh, ich kann heute nicht und oh, nee, geht nicht. Und da, wo du sonst immer dabei warst, ja, die Verliebte, sie lockt halt natürlich ganz anders, ja. Sie sind erfinderisch, um nur irgendwie eine Gelegenheit zu bekommen, mit dem, mit der Geliebten zusammen zu sein. Suchen ständig Gelegenheit, zusammen zu sein. Und wenn sie sich mal herausgerissen haben, wenn sie mal so die Jungs sagen, jetzt kommst du mal heute mit uns, mit Jungsabend, ja, und dann sind sie unterwegs und dann natürlich abends muss lange und ausführlich mit dem Schatz telefoniert werden, da muss er ständig schreiben, ja, dieses Das ist irgendwie typisch. Kennt ihr eine biblische Liebesgeschichte, wo Menschen in Jesus diese Liebe gefunden haben und ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt haben? Kennt ihr eine Geschichte? Von den Jüngern? Ein bisschen konkreter? Stimmt, Petrus hat seine Familie oder seine Frau verlassen. Aber da lesen wir das nicht so raus, dass es so eine Begeisterung war. Ein bisschen später. Zachäus, ja, aber so ein bisschen eine Gruppendynamik, dass mehrere Menschen wirklich in Jesus so verliebt waren, dass sie alles über Bord geworfen haben. Die Frauenbrunnen, nein, die meine ich auch nicht. Ich löse es auf, war die erste Gemeinde nach Pfingsten. Wir lesen mal raus aus Apostelgeschichte 2. Entschuldigung, wenn meine Fragen heute so schwierig sind, aber seid nicht ermutigt, mitzumachen. Freut mich, dass ihr heute Nachmittag so schön mitmacht. Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Apostelgeschichte 2, 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also, das ist nach der Predigt von Petrus. Petrus hat wirklich eine feurige Rede gehalten. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden auf die Menschen und das war der Effekt, dass Petrus gepredigt hat. Und Petrus hat nicht eine weltbewegende Predigt. Ich denke, dass die Predigten heute von der Rhetorik und dem Aufbau wahrscheinlich ähnlich sind, strukturiert. Aber damals war das Wirken des Geistes so präsent, dass sich 3000 Menschen bekehrt haben. Ja, und jetzt lesen wir mal, was diese Menschen gemacht haben. Diese Menschen waren normale Bürger Jerusalems, vielleicht auch andere Städte. Sie haben ihre Arbeit gehabt, sie sind ganz normal ihrem Leben nachgegangen. Jetzt lesen wir mal, was sie gemacht haben, weil Jesus sie erfasst hat. Sie waren verliebt. Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ja, und schaut mal ein bisschen auf die Worte, wie diese Beschreibung hier drin. Blieben beständig, also dauerhaft. Sie sind ständig in dieser Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft des Brotbrechens zusammengeblieben. Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Also dieses alle, sie alle waren beisammen. Nicht nur hier ein Teil oder derjenige, der gerade Zeit und Lust hatte. Alle waren gemeinsam zusammen, weil sie das so erfasst hatte. Das war so ein Feuer bei denen, dass die gesagt haben, komm, wir legen alles zusammen. Was soll das, dass jeder hier daheim sein eigenes Ding treibt? Komm, wir machen alles zusammen, diese Gemeinschaft ist so toll. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und dann Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Also hier wieder jeden Tag beständig. Also es hat nicht aufgehört, sie hatten so eine Welle war das, dass sie damit nicht aufgehört hatten. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Welchen Unterschied, wenn wir diese Liebesgeschichte zu Jesus von Menschen, von gewöhnlichen Menschen, jeder, ich denke mal, jeder Klasse damals lesen, zu unserem alten Ehepaar. Was ist da schon der Unterschied zu einem Ehepaar, das gelangweilt im Café sitzt, oder dieser Gemeinde, die jeden Tag und ständig und das, was ich habe, das gebe ich dir mit. Was war da der Unterschied? Ein Feuer. Sie hatten ein Feuer, sie waren begeistert. Sie hatten wirklich dieses einzigartige Verlangen, Jesus in ihren Mitte zu holen. Sie wollten gar nicht aufhören mit diesem Gottdienen, mit diesem Loben, mit diesem, was wir gerade gelesen haben. Sie wollten gar nicht aufhören, weil das sie so beflügelt hat. Sie haben in der Schrift nachgelesen. Sie haben immer wieder über Jesus nachgeforscht. Was gibt es da noch zu sehen? Und das ist wirklich der wichtige Faktor, gemeinsam. Das waren nicht Individualisten, die einfach so jeder dann auseinandergegangen ist und dann so das Aktive, die hat sich nicht auf die Zeit zu Hause beschränkt, sondern auf die Zeit, wo sie gemeinsam waren. Und das ist dieser Effekt der Gemeinschaft, dieses Nähesuchen zu Jesus und zu anderen Gläubigen, dieses Einmütige, wie wir gelesen haben. Das hat auch noch einen zweiten Effekt ausgelöst. Das hat diesen Menschen völlig neue Eigenschaften, völlig neue Gaben in ihnen geweckt. In mir hat es damals, als wir so viel mit meiner Frau zusammen waren, ich habe dann angefangen, Gedichte zu schreiben. Diese Gabe habe ich später vernachlässigt, die ist jetzt nicht mehr aktiv. Aber diese jungen Menschen, diese frisch bekehrten Christen, in ihnen haben sich Gaben entwickelt. Und ein schönes Beispiel ist für mich da immer Stephanus, Apostelgeschichte 8. Wir lesen nur ein Vers. Nein, das ist falsch. Das muss Apostelgeschichte 6, Vers 8. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also dieser Stephanus, ihr kennt diese Geschichte, was mit ihm später passiert ist. Er war voll des Geistes. Und dieser Stephanus hat in der Essensausgabe angefangen. Und in dieser Gemeinschaft, er war einer dieser Menschen, die in dieser täglichen Gemeinschaft waren. Und er hat angefangen, die haben gesehen, dieser Stephanus ist so dabei, bekommt eine Aufgabe. Und während er diese Aufgabe tut, entwickeln sich in diesem Stephanus andere Aufgaben. Und wir sehen, dass diese Geistesgaben, nachher lesen wir diese Rede von Stephanus. Er hat den Hohen Rat wirklich in die Ecke gestellt mit seiner Argumentation über Christus. Und das Einzige, was sie tun konnten, sie haben ihn gesteinigt, um ihn mundtot zu bekommen. Das ist der Effekt einer Gemeinschaft. Das ist die Auswirkung, wenn Gläubige Jesus in das Zentrum stellen. Wenn sie anfangen, gemeinsam Gott zu loben, dann entwickeln sich auch die Gaben. Dann werden sie gefördert, weil ihr da genau an diesem Punkt seid, wo diese Gaben entstehen. Durch den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist in der Mitte ist, dann werden sie sichtbar. Ich werde mal ein bisschen schneller durchgehen. Ich habe einige Bibelstellen auch dabei, wo Paulus in Kolosser 3, noch ein paar Beispiele, Kolosser 3, Vers 16 und 17, Paulus hatte diese erste Gemeinde nur als Verfolger erlebt. Aber später, als er zum Glauben gekommen ist, schreibt er: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Also das ist, was auch Paulus ermahnt, tut das. Das ist das, was eure Nahrung ist. Und zusammengefasst ist diese, die Aufforderung an uns, das, was wir von Verliebten lernen sollen, ist, suche die Nähe zu Jesus. Suche die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und die Gemeinschaft ist eine wichtige Substanz dieser ersten Liebe. Ohne eine Gemeinschaft fällt die erste Liebe zusammen. Eine Fernbeziehung, sie kann nicht auf diesen Nährboden bieten wie ein ständiges Zusammensein. Eine weitere Eigenschaft. Was könnte das heißen? Also jetzt, vielleicht seht ihr das schlecht. Das ist ein Schachbrett hier unten. Und irgendwie haben sie aufgehört zu spielen. Wahrscheinlich hat der Mann gesagt, ach Schatz, du gewinnst eh. Komm, wir spielen nicht mehr weiter. Und die Frau sagt, ach Schatz, so nett hat mich noch nie jemand belogen. Was könnte dieses Bild so übertragen? Frisch Verliebte sind begeistert voneinander. Und als wir frisch geheiratet hatten, das war so einer der ersten, oder so die Generation, die jetzt in Deutschland nach einer gewissen Zeit in Deutschland geheiratet hatten. Und da ist es ja üblich, dass man zu seinem Liebsten Schatz sagt. Und die Oma meiner Frau hat sich immer aufgeregt. Was hängt ihr mit eurem Schatz? Schatz, hat sie sich immer aufgeregt. Das war für sie irgendwie ungewöhnlich. Ja, und das ist für Menschen, die jetzt so nicht dabei sind, ist manchmal so komisch. Das ist so manchmal so schmalzig oder diese Verniedlichungen, ja, die frisch Verliebte so füreinander haben. Aber das ist genau das, was die Liebe zu Jesus, das, was genau das Feuer ausmacht. Wir lesen in Matthäus 13, 44 von dieser, wo Jesus das Himmelreich vergleicht. Und er vergleicht es mit einem Menschen, der einen Schatz im Acker findet. Und der Mensch ist so begeistert von diesem Schatz, dass er sagt, hey, diesen Schatz, den will ich haben. Ich verkaufe alles, was ich habe und kaufe diesen Acker. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Menschen gesagt haben, was machst du eigentlich? Du verkaufst dein Hab und Gut, all das, was du dir angespart hast, für irgendeinen Acker. Aber dieser Mensch wusste genau, was in diesem Acker ist. Und das ist das, was Menschen durch die Berührung mit Gott erfahren, was da wirklich ist. Dass es sich wirklich lohnt, alles zu verkaufen, alles wegzutun, um diese Fülle zu bekommen. Das haben wir heute mit den Brüdern auch gesprochen. Wenn dich Gott mal berührt hat, wenn Gott zu dir so gesprochen hat, dass du weißt, das war Gott, da hast du keine Widerreden. Das ist etwas so was Überwältigendes, wenn Gott zu einem spricht. Das wünsche ich an jedem, das zu erfahren. Wenn Gott zu dir spricht, das wird dich begeistern. Glaub's mir. Wie begeistere ich mich für Jesus? Und da gibt es einige Dinge. Erinnere dich. Da haben wir heute auch viele Tipps gehört. Erinnere dich, was Jesus für dich getan hat. Sprich immer wieder danach, woraus dich Gott herausgeführt hat. Das ist nicht einmal gesagt und gut. Erinnere dich ständig daran. Und du wirst sehen, das wird dich immer wieder begeistern, wie freundlich der Herr zu dir war, wie freundlich der Herr zu dir ist. Zeuge von Gott. Wann hast du das letzte Mal von Gott gezeugt, dass Gott dir wirklich etwas in deinem Leben sich gezeigt hat? Gott hat dir Ausbildung oder Studienplatz oder einfach in einer alltäglichen Sache geholfen. Bewundere Gottes Schöpfung, haben wir heute auch gehört. Sprich es aus. Lass dich anstecken von dem Loben. Ja, wenn du, ich weiß nicht, wie es in euren Gemeinden ist, auch mal Gottesdienste nur für so Zeugnisgottesdienste sind. Lass dich anstecken von dem Lob Gottes. Das ist oft so, dass Menschen aus ihrem Leben erzählen und dir das genau einfällt. Ja, das ähnlich habe ich es erlebt. Dann sprich es doch aus. Sprich das Lob Gottes aus und du wirst erfahren, dass es dir danach gut geht. Dass deine Liebe zu Jesus wieder so neu angefacht ist. Beteilige dich an geistlichen Gesprächen. Denke nicht oder hab nicht die Angst, was Falsches zu sagen. Sei dabei. Ja, das ist meistens so, dass die geistlichen Gespräche so schleppend sind. Beteilige dich am öffentlichen Gebet. Hast du jetzt die Chance? Es sind nur Jugendliche. Beteilige dich. Nimm teil und du wirst sehen, Gott segnet dich. Es gibt dir etwas zurück. Wenn du das Lob Gottes aussprichst, das ist wie das Echo, ich höre meine Stimme, weil die Lautsprecher es aussprechen. So ist es, das Echo Gottes kommt auf dich zurück und du wirst Großes von Gott erleben, wenn du ihn lobst. Begeistere dich für Jesus. Das nächste, was könnte das sein? Das ist ein Profilbild. Und wenn du verliebt bist, dann wirst du wahrscheinlich dein Profilbild relativ schnell ändern. Und das ist auch etwas, was wir von Verliebten lernen können. Verliebte bekennen sich zueinander. Verliebte identifizieren sich miteinander. Sie wollen als Paar gesehen werden. Es ist nicht so, dass sie sagen, nee, ich will noch nicht mit dir wahrgenommen werden, sondern gerade das Gegenteil. Jemand, der verliebt ist, möchte irgendwie, ja, dass die anderen es auch wissen. Und früher hatte man sich so gegenseitig ein Foto geschenkt, zu meiner Zeit noch. Heute sind das die Profilbilder oder Statusbilder. Das ist in der heutigen Zeit. Aber man bekennt sich zu dem der Geliebten. Und auch Jesus will von uns bekannt werden. Jesus möchte, dass wir ihn bekennen, die Liebe unseres Lebens in geistlicher Sicht. Er möchte, dass wir ihn bekennen. Und das steht in Matthäus 10, lesen wir eine Stelle, Matthäus 10, Vers 33. Vers 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater. Und ich denke, da brauche ich keine große Auslegung darüber sprechen. Das ist relativ klar. Jesus sagt, wenn du dich nicht zu mir bekennst, dann werde ich dich auch verleugnen. Das ist keine Liebe, wenn ich mich zu jemandem nicht bekenne, das ist demütigend. Ja, das ist für den Partner demütigend, wenn jemand sagt, oh, ich will nicht irgendwie zusammen erkannt werden. Das ist die größte Schande. Ja, und das ist auch, bekennen ist nicht einfach nur ein Zugeben. Ja, wenn dich jemand fragt, bist du Christ? Jetzt kann ich nichts anderes antworten. Ja, bekennen ist ein etwas Aktives, etwas Proaktives, dass wenn du mit jemand sprichst, du schon nach einer Gelegenheit suchst, wie kann ich meinen Herrn bekennen? Wie kann ich diesem Menschen sagen, dass ich Christ bin? Und ich weiß, dass es etwas ist, das schwer ist, aber in 2. Timotheus lesen wir eine Stelle, dass selbst Schüchternheit ist keine Ausrede, Jesus nicht zu bekennen. 2. Timotheus 1, Vers 6, oder ab Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auferlegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Also Timotheus hatte offenbar, er war eine vielleicht scheue oder schüchterne Natur. Und Paulus sagt hier, der Geist Gottes, von dem wir heute gehört haben, er hat nicht die Eigenschaft der Furchtsamkeit. Der Geist Gottes ermuntert uns, auch wenn unser Gefühl uns das nicht sagt, wenn dein Herz bis zum Hals schlägt, Jesus zu bekennen. Tu es einfach und du wirst Kraft bekommen. Dein Charakter, deine Eigenschaft, dein Können ist überhaupt kein Maßstab für das, was du tun sollst, sondern die Gabe des Geistes. Und das ist das, was uns antreibt. Das gibt uns die Kraft. Und dieses Bekenntnis zueinander, und das ist das, die Aufforderung an uns alle, bekenne dich zu Jesus. Das ist das, was diese erste Liebe in dir aufrechterhält. Bekenne dich zu Jesus, denn das ist die Grundlage für eine Beziehung. Das ist die Grundlage für eine dauerhafte Liebesbeziehung, ist das Bekenntnis zueinander. Und das Letzte, das wir anschauen möchten, es gibt natürlich viel mehr Facetten, aber ich habe das auf diese begrenzt. Das ist vielleicht aus dem Bild ein bisschen schwer herauszulesen, aber Verliebte schauen in eine gemeinsame Zukunft. Also Verliebte haben eigentlich nie ein negatives Zukunftsbild. Für Verliebte ist es immer, ja, wenn ich jetzt Verlobte nehme, also die Verlobung ist so ein Zwischenstand eigentlich für etwas Besseres. Ja, man spricht über die Hochzeit, über Kinder vielleicht, über ein Haus oder was auch immer so in der Zukunft liegt, es ist immer schön. Ja, Verliebte, frisch Verliebte haben ein schönes Zukunftsdenken. Also sie warten auf etwas, das in der Zukunft kommt und das noch schöner ist als jetzt. Und das ist auch das, was für uns Christen gilt. Wir schlagen Philipper 3, Vers 20 auf. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher auch wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unser Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also Paulus sagt hier, und das Bild gefällt mir sehr schön, er sagt, wir sind, das hatten wir vor kurzem auch in einem Gottesdienst, wir sind in dieses Reich der Himmel herausgezogen wird. Wir kommen eigentlich alle, vielleicht sind manche noch in dem Reich der Finsternis. Das ist das, wo wir hineingeboren werden, das Reich der Finsternis. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um genau dich aus diesem Reich herauszuholen. Dieser Opfertod am Kreuz, er zieht uns heraus und stellt uns in das Reich des Lichts, in das Himmelreich, das Jesus mit so vielen Beispielen beschrieben hat. Und da ist dein Ausweis, da ist dann dein Bürgerrecht. Das ist nicht von dieser Welt. Du freust dich, du bist hier ja, in so einer Warteschlange, in einem Wartesaal, um dort in diese ewige Herrlichkeit zu kommen. Und Paulus, er hat schon wirklich so aktiv in dieser Zukunft, in dieser Herrlichkeit gelebt. Philipper 1 ist auch so eine schöne Stelle. Er schreibt hier in Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Also Paulus hatte, er hatte schon wirklich in dieser Sicht, in diesem Blick auf die Zukunft gelebt. Ja, wenn wir das mit Verlobten vergleichen, er sagte, oh, ich möchte schon lang verheiratet sein. Aber er hat auch gesehen, dass hier diese Zeit wirklich eine notwendige Zeit ist. Diese Zeit, wie ist es hier beschrieben in Vers 22, diese zu fruchtbarer Wirksamkeit. Und das ist auch das, was wir heute gehört haben. Unser Leben soll letztendlich eine Frucht sein. Eine Frucht. Und nur als kurze Anmerkung, wozu ist Frucht da? Was ist der Effekt von Frucht? Nehmt einfach mal einen Apfelbaum. Hat der Apfelbaum etwas von dieser Frucht? Nein, hat er nicht. Frucht ist für andere. Frucht ist, damit andere satt werden und damit neues Leben kommt. Dass neue Apfelbäume sprießen, das ist Frucht. Und das ist das, was Gott in unserem Leben sehen möchte. Und zum Schluss kommend drei Punkte. Wenn du mal verliebt sein möchtest, so wirklich auf die Dauer deines Lebens, wenn du verliebt sein möchtest, ohne abgewiesen zu sein, dann komme zu Jesus. Er hat dich vor der Geburt geliebt. Er hat dich geliebt, bevor du im Mutterleib gebildet wurdest. Und wenn du Ja zu Jesus Ja gesagt hast, dann hat er nicht nur einen so einen Moment der Erfüllung, sondern er hat das volle, er will übers ganze Leben dir diese Erfüllung geben. Und wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Jesus erkaltet ist, wenn dein Lesen Zwang ist, wenn es irgendwo so, und ich denke, du weißt genau diesen Punkt, als du frisch verliebt in Jesus warst, wie es damals war. Und wenn du weißt, das ist abgekühlt, es ist wirklich, wenn du ehrlich zu dir bist, es ist nicht mehr da, dann gibt es nur einen Ausweg. Und dann gibt es diesen Hinweis, den Jesus diesem Ältesten Ephesus gesagt hatte, tue Buße. Mach dir nichts vor. Mach dir nichts vor, setz dich nicht irgendwo ins Café und tu so, als ob alles in Ordnung wäre. Jesus weiß ganz genau über deine Liebe. Aber er spricht eine Sache aus, tue Buße. Und das ist das, was wir tun können. Tue Buße, wenn deine Beziehung zu Jesus einfach erkaltet ist und du wirst wieder dieses Feuer bekommen. Das ist ja das Schöne. Jesus hat ja da nicht etwas endgültig ihm gesagt, sondern er hat gesagt, tue Buße und komme zurück zu diesen ersten Werken. Denke zurück an die Zeit, als du verliebt warst, was du gemacht hast. Wir haben heute einige Sachen angeschaut, dass du für Jesus gemacht hast, ohne dass dich jemand groß dazu motivieren musste. Das kam einfach so aus dir heraus. Und nimm diese natürlichen Eigenschaften eines verliebten Menschen mit. Sie sind sehr schön übertragbar auf das geistliche Leben. Denn das Leben, diese Zeit des Verliebtseins, es ist etwas Schönes. Denk zurück, wie schön es war und komm zurück, wenn du es verloren hast. Denn Jesus will es dir immer geben. Jesus will ein Leben in Freudigkeit geben. Und dieses Wort ist nicht nur für Jugendliche, es ist damals zu einem Ältesten gesprochen worden. Dieses Phänomen der ersten Liebe, das geht durch alle Reihen der Christen durch. Wenn du die erste Liebe zu Christus verloren hast, dann musst du Buße tun. Da gibt es nichts anderes. Und Gott wird diese Buße annehmen. Das ist das Schöne, das ist das Motivierende. Und damit möchten wir den Punkt für heute setzen. Komm zu Jesus, wenn Jesus dich mahnt, dass du zu ihm kommen sollst. Ja, und er wird das alles wieder gut machen und er wird dir wieder diese Freude geben, die du vielleicht hattest oder wenn du Jesus noch gar nicht verschmeckt hattest, dann komme zu ihm und du wirst sehen, dass das die Liebe deines Lebens wird. Gott segne uns dabei. Amen.